Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Wir geben unser Bestes heute Abend. Ja, es gibt eine Menge eigentlich schon zu erzählen, aber wo fange ich an? Am 31. Mai ist natürlich wieder eine Soundcheck-Sendung, eine ganz besondere, nämlich das ist die kurz vor dem größten Feiertag, den die Menschheit kennt, nämlich einem Neil Young-Konzert mit Crazy Horse. 2. Juni, Waldbühne. Und da wird ihm dann der Soundcheck Award 2013 auf die Bühne geworfen, denn er hat ihn ja gewonnen. Und am 31. wird es eine spezielle Sendung geben vom Soundcheck vor Publikum mit tollen Attraktionen. Ich weiß aber noch nicht genau wo. Ich weiß nur, dass es stattfinden wird, nämlich die Radio 1 Soundcheck Award Sendung. Also schon mal vormerken, 31. Mai. Denn der Eintritt ist frei und das ist ja eigentlich das Wichtigste bei so einer Veranstaltung. Andreas Müller, Soundcheck ist die wichtige Website auf Facebook. Die Tausender-Marke muss bald erreicht werden, sonst werde ich depressiv und das kann niemand wollen. Und jetzt sind wir aber auch schon dann endlich beim Programm. Mir fallen bestimmt noch zig andere Sachen ein, die ich erzählen muss, aber jetzt gerade im Moment eben nicht. Thomas Meserski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Christian Seidel,
hallo.
Frühzeitig Meister geworden in diesem Jahr.
Ja, aber noch nicht alles erreicht. Da geht noch was.
Esther Kogelbaum, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und die Platten stelle ich auch vor. Bibio hat was Neues gemacht. Miss Mister, da gibt's eine neue Platte. Vampire Weekend mit dem mit Spannung erwarteten dritten Album. Und nach langer Pause melden sich Primal Scream zurück. More Light, großer Titel für eine lange Platte. Christian, bitte.
Ja. Wie gesagt, die alten Bekannten von Primal Scream haben mal wieder ein Album gemacht. Es ist das inzwischen 10. der Band. Sänger, Komponist, treibende Kraft und einzige Konstante im ja oft wechselnden Line-up ist Bobby Gillespie, ein Schotte, Prototyp des dünnen Britpop-Frontmanns und schon als solcher absolute Ikone. Sein bleibendes Verdienst ist, glaube ich, das Versöhnen der Indie mit der Clubkultur, zwei unvereinbar scheinende Konzepte. Bis 1991 das Primal Scream Album Screamadelica erschien, auf dem Gillespie das Erbe der Smiths mit der modernen elektronischen Dance-Musik rückkoppelte und die Verhältnisse nachhaltig zum Tanzen brachte. Ganz nebenbei, das nur am Rande, rettete der fulminante Erfolg von Screamadelica das Label Creation vor der Pleite und Labelboss Al McGee konnte die vielversprechende Nachwuchsband Oasis signen. Heute ist Mackie ein schwerreicher Mann und Bobby. Zwei weitere Alben sind bemerkenswert, das nur in aller Kürze. Das 1994 erschienene Nachfolgealbum von Screamadelica namens Give Out But Don't Give Up, eine Rolling Stones Pastiche, was der Band eine Menge neuer Freunde in Amerika bescherte und einen Hit in der Levis-Werbung immerhin. Bei den Ravern in Europa war die Band damit allerdings erstmal durch. Bobby Gillespie antwortete 1997 mit Vanishing Point, einem ja komplexen, weitgehend songfreien Krach- und Elektronik-Exkurs, mit dem er dann auch seine gerade in Fahrt gekommene Karriere in Amerika verspielte. Heute gehört das Album sicherlich zu den großen Unlistenable Classics. Damals brachte es allerdings die Band dorthin, wo sie hergekommen war und wo sich Gillespie offenbar dann doch am wohlsten fühlt, in die Obskurität. Und dort machen Primal Scream seit so alle paar Jahre ein Album, manches besser, manches schlechter, mal mit Rave-Pianos, mal mit Garagenrock, oft auch mit reichlich politischem Zorn, immer mit ein bisschen Murks auch dabei und fast obligatorisch ein, zwei Songs, die mehr nach Rolling Stones klingen als die Rolling Stones dieser Tage. Und wir hören jetzt mal den Opener dieses Albums, das epische 2013.
Primal Scream aus dem neuen Album More Light mit 2013 und sie sind ja auch schon sowas wie Rock Royalty eine ganze Weile dabei, wenngleich auch nicht so lange wie der Mann, den wir letzte Woche zu Gast hatten mit seiner Platte, nämlich Iggy Pop, und hier ist natürlich eine schamlose, aber dann vielleicht auch doch respektvolle Verbeugung vor den Stooges. 1969, 1970 waren ja zwei große Songs der Band und hier eben 2013 der Bands Primal Scream. Ja, aber sind sie wirklich 2013? Sind sie jetzt? Sind sie zeitgenössisch und also wichtig?
Zeitgenössischer geht es eigentlich gar nicht, weil das ist ja praktisch ein Totentanz auf Maggie Thatcher, die ja da auch namentlich erwähnt wird. Thatcher's children make the millions pay. When is this shit gonna end? Ich meine, als das Album aufgenommen wurde, war die noch tot und jetzt ist es praktisch irgendwie der Nachruf, ja, so ein neun Minuten dauert das Lied im Original, ein Klagegesang auf die, was, deluded, excluded, shackled down, hoodies, so ausgeblutet und ohne Perspektive in den Städten. Also da ist ja, da ist richtig Pfeffer und Zorn drin. Und was ich halt toll finde, ist, trotz allem Gift und Galle, die Bobby Gillespie da echt spuckt, ja, bleibt der Song dann doch so dem urbanen Cool und der Tanzbarkeit verpflichtet, ja. So, das nimmt der Sache dann so wieder den heiligen Ernst und die Aufdringlichkeit, die Ska-Bläser und diese Rave-Synthi-Kadenzen, die man natürlich auch kennt, nicht nur von der Band, aber so die Lösung und Erlösung ist letzten Endes dann doch auf dem Dancefloor und nicht auf der Straße, und das finde ich so sympathisch an der Musik.
Er sagte im aktuellen Mojo ja, there is no danger in Music at the moment. Ich finde, das Zeug ist höchst brennbar, und zwar so gut wie das ganze Album. Mich hat das sehr, sehr mitgerissen. Ich finde das gar nicht so heutig, diesen Opener. Mich hat der an Hawkwind erinnert mit bestimmten Sequenzen, aber großartig. Einfach ganz großartig.
Ich frage mich nur, was ist daran so 2013, wenn jetzt ein Nachruf kommt auf Maggie Thatcher? Ich meine, dieses Album wurde produziert, da war sie noch am Leben. Dann stirbt sie und jetzt wirkt es irgendwie strange, finde ich. Finde ich nicht.
Nee, das ist ja das Lustige. Es gibt ja jedes Jahr, gab es ja seitdem sie nicht mehr an der Macht war, gab es trotzdem jedes Jahr irgendwie Anti-Thatcher-Hass-Songs. Also das ist eine gute britische Musiktradition. Schön fand ich die Kritik im NME zu dieser Platte, wo eben dieser politische Zorn nochmal sehr ausgestellt wurde, nämlich indem der Rezensent alle drei Zeilen was zitierte und hinterher schrieb, ja, was weiß ich, Lieder mit den Ausbeutern, also halbwegs erfunden, ihr Arschlöcher oder du Penner.
Und you so. Dick.
You Dick oder sowas.
Ich hab's hier, ja.
Du hast es da, also das ist so, das ist halt nochmal eine ganz andere Qualität. Aber es wirklich eine große Platte ist, müssen wir vielleicht noch ein bisschen genauer rausarbeiten oder eben auch nicht. Tenement Kid heißt dieses Stück. Tenement Kid, Primal Scream aus der neuen Platte More Light, hier vor Gericht im Soundcheck auf Radio 1. Die Platte ist fast 80 Minuten lang, und das ist, glaube ich, ein Problem, für mich jedenfalls, denn ich finde, dass Primal Scream 2013 eben nicht über die ganze Länge der Platte trägt. Also es gibt viele Sumpflöcher, in denen man stecken bleiben kann. Es gibt manchmal einen seltsamen, verwaschenen Sound, der einen so ein bisschen stehen lässt. Obwohl es ja eine lange Pause gab zwischen dem letzten und diesem Album, hatte ich manchmal den Eindruck, da wurde recht hurtig dann irgendwas zusammengebastelt. Und da reicht dann für mich auch nicht die unbestreitbar nach wie vor vorhandene Aggressivität des Gillespie und auch seine richtigen Ansichten, um mich da bei der Stange zu halten.
Mich stört bei dem Album eigentlich der einzige Konsens-Track, der 13., von dem Gillespie auch ganz offen sagt, das ist sowas, give the people what they want, nämlich das, was Primal Scream seinerzeit so berühmt gemacht hat. So das Vermischen, ich sag mal, heute klingt es für mich wie Mischen von Stones und Les Humphrey Singers, was wir vor knapp 25 Jahren so geliebt haben, als Loaded herauskam zum Beispiel. Das finde ich ist das einzige Stück, was auch komplett sich abhebt, eher im negativen Sinne von allen anderen Stücken.
Das glaube ich, das ist so sein Sport seit 20 Jahren, irgendwie so den Stones zu zeigen, was noch drin und möglich wäre, wenn sie nicht irgendwann 1981 entschlossen hätten, nur noch die Jukebox nudeln zu lassen. Das ist so sein kleiner Gimmick einfach noch drauf.
Er geht ja jetzt auch mit den Stones auf Tour. Ich glaube, er tritt sozusagen als Vorband auf. Und ich finde aber auch bemerkenswert, dass es ja schon eine Zäsur gab in seinem Leben, nämlich die Zäsur Drogen und dann Schnitt und keine Drogen mehr. Und ich frage mich, wie sich das wieder spiegelt auf der Platte. Ich finde persönlich gar nicht. Also der klingt noch genauso verdrogt wie eh und je. Und es ist mir ein großes Rätsel, auch warum die Platte More Light hat. Mein Kollege Christian Schröder vom Tagesspiegel hat ihn nämlich darauf angesprochen und hat ein Porträt über ihn geschrieben, was morgen erscheint. Da hat er ihn gefragt, sag mal, kennen Sie Goethe? Ja, nach Goethes Ausruf Mehr Licht. Hat er so, nee, von Goethe habe ich jetzt persönlich noch nie gehört, sondern nee, es war einfach nur, ich habe das Fenster aufgemacht und es war so schön hell draußen und dachte, das gefällt mir nach diesen ganzen anderen Albumtiteln, die ich gemacht habe, die alle so sarkastisch klingen, ja, Vanishing Point, Evil Heat und Riot City Blues, wollte ich jetzt mal was Frisches machen.
Naja, wie gesagt, 80 Minuten, das ist wirklich hart. Auf der anderen Seite finde ich dann auch wieder sympathisch, weil der schert sich halt da nicht drum, ja. Und vermutlich schert er sich auch gar nicht darum, klinge ich wie 2013 oder sonst wie. Der haut halt so die Sachen raus, ja. Der kann irgendwie, ich finde es immer traurig, oder in Ansätzen traurig, wenn ich so eine Platte höre, dass, wenn der einmal hat er es geschafft auf Screamadelica im Ansatz, so schaffen würde, sein Talent so zu kanalisieren, ja, und vielleicht weniger radikal zu sein und vielleicht in Kategorien wie Charterfolg auch mal so im Ansatz zu denken, da könnte der echt Millionenmann sein. Aber das ist ihm wurscht, der haut das raus und wenn das Album 18 Minuten dauert und wenn da irgendwie ein Drittel davon Murks ist, das ist ihm auch wurscht.
Er ist halt Schotte, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Ja. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass er viele der gerade jungen Bands, die unterwegs sind, was weiß ich, nennen wir die Wales einfach mal, weil man sie gerade nennen kann. Oder gibt es eine neue Band Peace, da kommt bei uns bald das Album raus. Die ganzen This, die Post-2005er Bewegung, die sehen hier im Vergleich dann relativ schwächlich aus, finde ich. Also da ist dann tatsächlich nochmal so die Macht, dieses Irren zu spüren, der eben dann nochmal auch eine ganz andere Geschichte natürlich mitbringt und auch, der auch schon in seinen Anfängen eine ziemlich harte Geschichte mitgebracht hat. Das finde ich dann ziemlich beeindruckend, weil ich meine, die anderen klingen ja auch irgendwie wie gestern oder so. Das ist ja auch nicht unbedingt die Innovation angesagt. Aber hier rollt natürlich eine extrem bösartige Musikkampfmaschine umher, die schon eine Menge Energie und Macht freisetzt. Das finde ich sehr interessant. Und Esther, ich glaube, dass der auch, als er noch Drogen genommen hat, der war schon immer so und der hat dann trotz der Drogen so geklungen. Also der hat sich, das war dann eher so der Kampf mit dem Zeug, weil er hat ja auch immer die schlimmen, Speed, harten Sachen auch. Naja, noch das ganz schlimme Zeug hat er ja auch konsumiert und so.
Er sagt ja hier im NME, sagt er, er war neulich auf den NME Awards und da fiel ihm auf, dass alle Bands heute so jung und frisch und ausgeglichen und so frisch gewaschen und gut erzogen aussehen und Rock'n'Roll scheint ihnen nichts mehr zu bedeuten. Puh, da höre ich aber echt schon das Greisentum aus seinen Worten, ja, also
Ja, dann wirst du dich ja gleich freuen, wenn wir über Vampire Weekend reden, aber wir hören jetzt noch Primal Scream, It's Alright, It's Okay. Ja, das ist die Single von Primal Scream's More Light Album, It's Alright, It's Okay. Und wer die gehört hat, wird sich dann wundern, wenn das Album ganz, ganz anders klingt. Nämlich 12 Stücke vorher eine teilweise brachiale, düstere, harte Abrechnung mit aktuellen Geschichten, musikalisch, vielleicht eher im Gestern, aber dann mit ja auch schon fast wieder zeitgenössisch oder eben sehr zeitgenössisch. Das jedenfalls ist die Wertung für More Light.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Deren Seidel und Miserski sagen Hit, Esther Kogelbohm und ich sind ein bisschen weniger beeindruckt, glaube ich.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Nächste Platte und die kommt von Vampire Weekend. Und was haben wir damals denken und schreiben können 2008, als die Debütplatte dieser Band aus New York herauskam. Ein Schlag ins Gesicht war es. Vier junge Frat Boys, das war ja schon allein die Geschichte, von der Columbia University kommend, die angefangen haben als Comedy-Rap-Geschichte. Weißer geht's kaum. Gehen hin und retten den Geist oder nehmen den Geist von Paul Simons Graceland, schieben ihn hinüber ins 21. Jahrhundert, paaren das Ganze mit ein bisschen Math-Rock und singen über Dinge, die uns so gar nichts angehen, die so mit unserer Welt überhaupt nichts zu tun haben. Da ging es um Pullover, um Mädchen, die Probleme mit ihren Frisuren haben. Da ging es um das Leben auf Cape Cod, einer richtig noblen Geschichte da, in nicht weit von New York City entfernt, etc. Aber man war dieser Geschichte dann aber doch irgendwie verfallen, denn das gab es irgendwie ja gar nicht vorher. Also diese Aneignung einer fremden Musikkultur und dann eben noch zu behaupten, wir haben mal Graceland gehört, kann sein, aber von südafrikanischer Musik wissen wir sowieso nichts, interessiert uns auch nicht, wir machen unser eigenes Ding. War natürlich oder muss gelogen gewesen sein, denn bis in Songtitel hinein zog sich ja das südafrikanische Lied- und Kulturgut durch. Vampire Weekend, angeführt von Ezra König und Rustam Batmanji, haben dann eine zweite Platte, Contra, nachgelegt, die eigentlich eine richtig, richtig gute zweite Platte war, aber für viele natürlich dann enttäuschend sein musste, weil so toll wie das Original war es eben, das Debüt war es eben nicht. Fand ich nicht, es war eine ganz gute Variation, vor allen Dingen auch mit diversen Hit-Songs, die auch das erste Album schon hatte. Interessant dann eben auch noch damals die Klagegeschichte, weil da eine Frau abgebildet war, die da ihre Einwilligung nicht gegeben hatte und so wie auch immer. Es zeigte sich auch da schon ein Stilwille nochmal auch bis hin zur Covergestaltung. Sehr eigen, eine sehr kühle, merkwürdige Ästhetik, die jetzt ganz merkwürdig fortgesetzt wird. Das hat einen ganz guten Grund, denn Depression, Verzweiflung, Versagensangst, das war's, was das neue Album Modern Vampires of the City gemacht hat. Ezra König hatte eine Krise, kann man auch ausführlich im NMI nachlesen. Das Blatt hat eine 4- oder 5-seitige Jubelstory über die Band und die Platte gemacht. Er wollte aussteigen, er war in Hollywood, hätte da als Autor irgendwo andocken können und dachte tatsächlich, was soll ich noch Musik machen und so. Es hat dann eine ewige Zeit gedauert, es war ein ziemliches Gewürge, bis man überhaupt irgendwie anfing, wieder was zu machen. Und jetzt nach 2 Jahren Produktionsdauer sind, ich weiß nicht, wie viele Songs auf das Material, was jetzt auf diesem Album ist, runterdestilliert worden. Und man merkt gleich, da ist wirklich eine Menge passiert. Es ist nichts mehr zu hören oder fast nichts mehr zu hören von dem, was da mal war. Es ist der Versuch einer Neuorientierung. Es ist vielleicht auch ein bisschen Dokumentation der dunklen Zeit, die davor war. Ob es tatsächlich funktioniert mit der Neuorientierung, werden wir jetzt versuchen rauszufinden. Für mich ganz interessant, gleich beim ersten Stück der Platte ist der Afrobeat nicht mehr da. Dafür wird hemmungslos ein urjamaikanischer Beat geplündert, nämlich ein Naya Bingi Beat, den die Rastas bei ihren Zeremonien benutzen. Und so beginnt diese Platte mit einem dann aber wieder Vampire Weekend typischen Songtitel Obvious Bicycle. Mornings come, you watch the red sunrise. The LED still flickers in your eyes. All you are to spare, face the razor, because no one's gonna spare time for you. No one's gonna watch you as you go from a house you didn't build and can't control. All you are to spare, you face the razor. Obvious Bicycle, Vampire Weekend ist ihrem neuen Album Modern Vampires of the City und finde ich schon ganz lustig, wie hier der Bogen geschlagen wird von dem jamaikanischen Naya Bingi Drumming hin zu diesem Klaviergeklimper am Kamin vom Landhaus in Cape Cod. Ja, aber so beginnt diese Platte, dessen Cover, das wollte ich noch sagen, New York City zeigt, die Skyline am schlimmsten Smogtag, den die Stadt jemals erlebt. Ich glaube 1966 muss es irgendwie gewesen sein. Also es ist etwas bewölkt über der Stadt, wie auch über dieser Platte. Sprecht.
Ja, ist total bewölkt. Also ich muss auch sagen, 1966 war ganz schlimmer Smog in New York und der hat sich, glaube ich, in den Gehirnen von Vampire Weekend bis heute nicht so richtig gelüftet. Ich fand es interessant, dritte Platte, Trilogie, drängt sich auf. Ja? Erste Platte Afro, zweite Platte, dritte Platte wieder zurück in die Stadt. Also das sagen sie auch selber. Sie waren zuerst da und haben geguckt, was ist. Dann sind sie rausgefahren und haben ein bisschen was anderes eingefangen. Und jetzt sind sie wieder da und gucken sich New York an und sind depressiv. Wobei ich finde, depressiv klingen die nicht. Es ist einfach dieser unglaubliche Wiedererkennungswert, die Stimme, die Musik. Aber ich weiß nicht, was daran depressiv sein soll. Das ist mir irgendwie ein Rätsel.
Ich finde es auch nichts, also die sogenannte Neuorientierung finde ich gar nicht so, also in keinster Weise radikal. Ich finde, sie macht trotzdem dann noch irgendwie gute Laune. Es ist irgendwie streckenweise trotzdem unter der Stimme irgendwie wahnsinnig überkandidelt und er klingt natürlich nach wie vor wie Paul Simon, auch wenn es jetzt eher so Jamaika-haft drunter klappert. Aber die Unbekümmertheit ist auch trotzdem noch da. Dieses irgendwie, ich nehme jetzt da ganz schön was raus, ja, und gehe einfach da und klaue mir da in Jamaika jetzt meine Beat zusammen. Ich finde, die Platte irgendwie passt so organisch zum Gesamtwerk von Vampire Weekend und ziemlich großartig.
Ich finde, das ist eine Platte, die uns oder die einen so ein bisschen ratlos zurücklässt. Das haben wir jetzt auch eben gemerkt, als nach Andreas Worten so ein Sendeloch war, wo keiner sich getraut hat, irgendwas zu sagen. Ich finde, jeder zweite Song auf dem Album ist immer irgendwie nur so, So ging mir das beim Hören. Es sind ein paar ganz großartige Sachen drauf, wo der König auch zeigt, was er mit seiner Stimme alles machen kann. Zum Beispiel dieses Hudson, wo er so fast atonal so moduliert, das finde ich ganz großartig. Wir haben es vorhin auch kurz besprochen. Er ist ja eins von, ich glaube, 30 Features auf dem neuen Major Lazer Album, wo man ihn überhaupt nicht erkennt, stimmlich. Also es ist schon ein ganz irrsinnig guter Sänger, was nicht immer in irrsinnig gute Songs mündet.
Ja, das ist ja schon natürlich ein bisschen Verzweiflung, ne? Also zu sagen, das Wasser hält für mich gerade mal nur ein paar Tropfen bereit und du siehst toll aus, ja, aber...
Verzweiflung, ich würde es eher eine Verzagtheit nennen, also es ist aber so eine jugendliche Verzagtheit, die auch mit einem gewissen Überschwang daherkommt. Also ich finde das Album wirklich in keinster Weise von Nebel umflort, sondern...
Doch, finde ich schon. Also es ist vielleicht noch eine andere Sache. Sie erzählen wieder von Sachen, die mich nicht die Bohne interessieren. Ne? Also diese jugendliche Verzagtheit, die du hier gerade so beschreibst, dann doch lieber die von XX oder so. bei dem, ich bin kein großer Fan, das weiß man vielleicht, wenn man diese Sendung ab und zu mal hört. Aber es ist tatsächlich so, diese Geschichten von denen, also das, was sie da berichten, es geht mir komplett an allem vorbei. Das ist wirklich so eine Kultur, mit der die interessiert mich auch nicht. Was die Verzweiflung oder die Depression angeht, Thomas hat es eben schon so ein bisschen angedeutet, jeder zweite Song ist so, und ich habe ganz oft das Gefühl, dass sie sich wirklich zum Arbeiten zwingen mussten. Das war wirklich jetzt ein Song, der kommt, der ist so, ne, das ist ein guter Song. Es gibt aber keinen Hit auf dieser Platte, jedenfalls keinen wirklichen, so wie das früher war, da perlten immer wieder auch große Songs auf dem zweiten Album noch raus. Und hier klingt vieles doch wirklich nach Arbeit, nach wir müssen jetzt nochmal und lass es uns doch nochmal versuchen. Wir haben so viel erreicht, wir können eigentlich noch mehr erreichen. Und da ist so eine verzweifelte Anstrengung, die manche Songs auch dann anstrengen und werden lässt. Wobei ich auch sagen muss, das ist auch hier ein Grower, wie man so schön sagt. Also diese Platte fängt dann doch an, irgendwann auch so ein bisschen zu wachsen. Also sie ist, da ist irgendwas drin, aber ich habe es noch nicht gefunden.
Also ich finde, das ist die leichtfüßigste und entspannteste und easieste Platte, die ich dieses Jahr gehört habe. Und was daran
dann hast du aber Jeans
verkrampfter Arbeit. Das stimmt. Ich finde, was daran verkrampft sein soll, ist mir echt ein Rest. Oder was nach Arbeit klingt das überhaupt nicht. Das klingt nach frisch gewaschenen Ralph Lauren Poloshirts, aber bestimmt nicht nach Arbeit.
Na. Ja, so schweißlos, wirklich. Und so unbärtig.
Also das Cover führt allein 5 Pro Tools Operator auf. Also das sind jene Jungs im Studio, die nichts anderes machen, die auch nichts sprechen, die immer nur genau wissen, welche Spur gerade irgendwo wichtig ist von den 98, die da aufliegen auf dem Rechner. Und wenn ich 5 Pro Tools Operator nenne auf dem Cover, dann ist das Arbeit.
Für die.
Auch für mich.
Schweißlos ist ja nicht immer gut, also es muss auch nicht gleich riechen, finde ich. Mich hat die Platte oft daran erinnert, an Sachen, die in meinen Schulbeurteilungen standen. Er kann viel, aber bleibt ständig unter seinen Möglichkeiten.
Du hast es bis hierhin geschafft.
Immerhin.
Na also. Ja, aber... Ja. Man kann auch feststellen, es gibt viele Bands, die sind bei ihrem dritten Album auf ganz anderem Niveau vielleicht gescheitert oder haben irgendwie weniger erreicht. Also das ist schon, steht dann doch in einer ganz okayen Reihe am Ende des Tages. Die große Euphorie, die ich mitunter irgendwo gelesen habe, kann ich aber tatsächlich nicht aufbringen für diese Platte. Sie ist, wie gesagt, ich finde, sie ist ein bisschen wie dieses Cover. Also ich kriege da nicht so richtig Luft manchmal.
Ja.
Und ihr seid auch benebelt, habe ich das Gefühl. Was trinkt ihr? Nee,
ich bin echt ziemlich begeistert. Also ich finde auch gerade, du sagst keine Hits, das war doch ein Hit, also so ein echter Hit. Und von der Kategorie sind so 5 drauf.
Sind ein paar ganz hinreißende Stücke drauf. Diane Young hast du leider nicht ausgesucht.
Guter, genau, hinreißend, ja.
Außerdem haben die Witz, die sind lustig. Ja. Ja, da sind witzige Wortspiele, dann hört man sich gerne an. Es ist nicht so ein schwachmatischer Krampf, wie man sich oft anhören muss, sondern man hat richtig Spaß dran, denen zuzuhören. Also ich finde, die leben gerne und das finde ich ansteckend.
Ja, das ist auch so.
Ich finde das schrecklich.
Ja, na, also mich, weiß nicht, ich finde das... Die haben
verzweifelt zu sein.
Dass diese New Yorker Prep-Pop-Tradition, mich erinnert ja so an so They Might Be Giants, ja. Ich finde, das sind Vampire Weekend würdige Erben und so in all ihrem Witz und eben ihrer Schweißlosigkeit. Und also ich finde es sehr smart, sehr toll.
Finger Back, Vampire Weekend ist ihre Platte Modern Vampires of the City. Und ich habe ja eben gesagt, es ist ein Grower, diese Platte wächst. Und ich habe gerade gemerkt, dieses Stück ist jetzt auch bei mir so ein bisschen gewachsen. Und die anderen irgendwie auch. Nächste Woche würde ich vielleicht anders werten, aber jetzt sieht die Wertung so aus.
Geht in Ordnung. Hit.
Ja, Christian und Esther sagen Hit. Esther hat sogar, als die Musik lief, Mega-Hit gebrüllt. Ja, diese Wertung haben wir leider noch nicht. Thomas Miserski und ich sagen, diese Platte geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde hier auf Radio 1. Thomas Miserski, Christian Seidel, Andreas Müller sind da und natürlich Esther Kogelbohm, die uns jetzt in die Welt von Miss Mister einführt.
Genau. Hinter Miss Mister verbirgt sich eine Frau namens Lizzie und ein Mann namens Max, der Nachnamen ich der einfachheit halber hier aussparen möchte. Das heißt irgendwie so wie Playpinger und Hirschenau. Jedenfalls haben sich die beiden jungen Menschen an einem College Upstate New York kennengelernt, als sie noch Studenten waren. Und seitdem gehen sie ganz streng nach dem bewährten Motto meiner Oma vor, nämlich: Willst du was gelten, mach dich selten. Will heißen, im Netz blieben sie sehr, sehr lange anonym und prompt stellte sich der gewünschte Effekt ein, nämlich ein Hype. Sogar der große Jay-Z postete eine Empfehlung auf seiner Website und davon mehr als nur ein bisschen geflasht schwimmen Lizzie und Max jetzt endgültig im Oberwasser und twittern den ganzen Tag, hurra, jetzt sind wir ganz nah dran an Beyoncé. Einer ihrer Songs lief als Soundtrack der sehr erfolgreichen US-Mittelalterserie Game of Thrones. Passt perfekt, denn Miss Mister klingen so ein bisschen wie Lana Del Rey, retrofuturistisch, angetrieben von treibenden Trommeln einer Florence in the Machine, melancholisch sowieso und dann auch noch kühl und hallig und irgendwie blau. Secondhand Rapture ist auf ihrem eigenen Label namens Creep City Records erschienen, in Lizenz von Sony und besteht vornehmlich aus Tumblr, Glitchpop, Soul, Fuzz and Electroshock. So nennen es die Protagonisten jedenfalls selbst. Da Lizzie aber ein altes rosa Popschweinchen ist und bleibt, wartet sie nun sehnlichst auf einen Anruf von Justin Timberlake, ihren Traumproduktionspartner. Wahrscheinlich will sie aber nur seine Klamotten, glaube ich, denn Miss Mister haben nämlich nicht nur Musik im Angebot, sondern ein riesengroßes Zalando-Gesamtpaket aus Klamotten, Style, Collagen aus Popzitaten und Gegenwartskultur. Aktuell sind die Heroinen der Lizzie Debbie Harry, Carrie Bradshaw und Gwen Stefani. Heute auf ihrer Tumblr-Seite Uma Thurman in Pulp Fiction. Eine Frau wie ein Wirbelsturm. Und hier kommt Hurricane.
Miss Mister und Hurricane aus der Platte Secondhand Rapture hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ja, ganz groß in Mode der Sound, oder? Würde ich sagen. So dieser dunkel possierliche Mädchen-Wave mit Pomp und Drama und viel Hall. So für die Game of Thrones lesenden Fans von blässlichen Heroinen wie Florence Welch oder wer fällt einem da noch so ein? Klar, total 2013.
Ja, das ist ja gerade das Gruselige, finde ich persönlich. Das klingt wie das Ergebnis, also als hätte jemand eine Marktforschungsstudie einfach ausgewertet und hätte gesagt, genau das brauchen wir und das verkauft sich wie geschnitten Brot. Das finde ich das Unsympathische daran. Also eigentlich, ich glaube, mein erstes Gefühl auch bei der Single Hurricane, oh, nicht schlecht, und den Rest des Albums, dann denkt man sich, ja, ist für jeden was dabei und es ist so auf die Sekunde zugeschnitten, dass es schon wieder so bemüht wirkt.
Es ist eine ganz furchtbar herzlose Platte.
Genau.
Schade, dass wir nicht auch Fernsehen machen. Sie hätten den Blick jetzt sehen müssen von Thomas Miserski. Da war Verachtung und Verzweiflung, bahnten sich da einen Weg. Einspruch. Also ich finde, mit Blick auf dem, was uns in den letzten 8 Jahren oder so etwa aus New York an diesen komischen Duos entgegenschalte, vornehmlich aus Williamsburg, die immer so niedlich verspielt und auch relativ substanzlos dann waren, wie sich dann eben zeigte, weil es nach der ersten Platte fast nie eine zweite und wenn eine zweite, eine ziemlich überflüssige gab, haben wir hier ein Projekt, das ich finde total deep ist, das eine Menge guter Songs hat, das total mit all diesen Sounds, die so around sind, umgeht, das sich nicht ranwirft an das, was eben gerade angesagt ist da drüben, nämlich Electronic Dance Music, sondern auch zwar nach Europa guckt, aber eben auf eine andere Kultur. Und also hier werde ich fast schon euphorisch, wenn ich da wirklich auch mal das Wort Perfektion nehmen möchte. Und herzlos ist das meiner Ansicht nach überhaupt nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Also es ist natürlich irgendwie mit Blick auf Europa, ist natürlich im Europa der 80er so verwurzelt, ja, bei so Sachen wie This Mortal Coil oder auch von mir aus auch Sinead O'Connor. Und das ist eben, also natürlich kennt man es irgendwie, aber andererseits ist es doch die authentische, noch in jeder Generation sensibel pubertierender Mädchen ziehende I feel so different Erzählung, ja, so gegen Schönheitsterror, gegen Sexstrebertum, gegen überhaupt gegen die Welt, vor der ich mich mit meiner Sirenenstimme so schutzpanzerartig abschirme. Das finde ich irgendwie total legitim und auch klingt kein bisschen kalkuliert.
Miss Mister und Bones aus dem Album Second Hand Rapture. Und ich muss mal eins feststellen, diese Frau, diese Sängerin Lizzie Plappinger, die hat Eier. Das ist ganz klar. Das hier ist wirklich ballsy. Das ist ja ein feuchter Traum. Das ist ja hier wirklich die guten Depeche Mode treffen die noch guten Dead Can Dance irgendwie in Downtown Manhattan. Und kein Wunder, dass Jay-Z das irgendwie gut findet, der ein Ohr dafür hat, wenn irgendwo in New York andere Sachen passieren, als gerade so angesagt sind. Und ich meine auch, was für ein großartiger Song, mit was für einer, was wie breitschultrig und gewaltig das daherkommt. Das ist doch auch, Christian hat es eben eigentlich auch schon auf den Punkt gebracht, so eine Absage an diesen ganzen Kram, ja. den der Mainstream sonst so anbietet.
Genau. Das war übrigens auch der Song, der im Trailer von Game of Thrones war. Es war der Trailer, nicht der Soundtrack. Ich sag's nur, weil die Fans sind da sehr streng.
Ich finde, das Album ist total im Mainstream. Das ist geradezu eine Anbiederung an den Mainstream.
Ich meinte einen sozialen Mainstream. Ich meinte jetzt okay. Keinen Musik-Mainstream. Das ist aber auch in New York kein Mainstream gerade. Also.
Und ich finde, ich sag's gern nochmal, dass dieses herzlose Album quasi um drei Singles herumgebaut wurde. Das sind auch die drei Songs, die Esther ausgesucht hat, die als Single gar nicht schlecht sind. Aber alles, was danach kommt, es ist... Tut mir leid, ich wiederhole mich gern zum dritten Mal, glaube ich, es ist einfach herzlos.
Ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass sie sich an alle möglichen, also das ist ein Angebot an Produzenten und an Jay-Z und an was weiß ich noch, plünder mich, mache Kollaborationen mit mir, entdecke mich. Im Prinzip ist es so eine Art Baumarkt und ich habe den Eindruck, es ist so eine Art Baumarkt, such dir hier mal ein Beat aus oder hier mal einen Hook oder nimm meine Stimme und benutz mich und mach irgendwas draus, ja.
Dafür finde ich es aber als System viel zu geschlossen. Also was willst du denn? Du könntest die Idee plündern oder so. Und es gibt ja diese Geschichten tatsächlich auch, dass Jay-Z Sachen hört oder hören lässt von seinen Assistenten und wo dann vom Tellerwäscher dann tatsächlich zum Millionär es geschafft wird, weil Jay-Z irgendwie einen Track samplet von irgendeiner völlig unbekannten kleinen New Yorker Band. Klar, aber das hier, das sind aber dann auch Geschichten, die es nicht darauf angelegt haben. Das ist dann Marketing-Gag oder so. Also was willst du denn hier plündern? Das kann man ja nicht mal samplen.
Außerdem, die sind halt jung, klar. Die wollen natürlich Karriere machen. Das kann man ihnen aber auch nicht vorwerfen.
So. Ja, aber dann sollen sie das nicht so anwanzig und anbiederisch machen, wie Thomas sagt. Das ist genau der Punkt. Es ist anbiederisch. Es ist anbiederisch an den Mainstream, es ist anbiederisch an den Markt, es ist anbiederisch an ihre Idole. Ja, ich meine, man guckt sich an, was die auf ihrer Tumblr-Seite machen. Ich bin echt kein großer Tumblr-Fan, ich begreife das nicht. Aber das Thema ist anscheinend Collagieren. Ja, sie raffen alles Mögliche zusammen, laden das hoch. Heute dieses Bild von Uma Thurman. Ich frage mich, was habe ich davon? Und das ist 50%. Das ist nicht nur die Musik. Miss Mister ist zu 50% Tumblr, Videos und wir posten irgendwelche Bilder. Ja,
also willkommen 2013. Ja, das ist die Realität für eine Band, die natürlich, du hast es eben gesagt, willst du Geld, mach dich selten. Das ist inzwischen ja fast schon wieder so ein Trend, dass da jetzt schon wieder was Neues erfunden werden muss. Aber so sieht's eben aus, wenn man auch vor allem solche Art von Musik macht. Also du tingelst ja nicht durch die Clubs, sondern du stellst ein Gesamtkunstwerk hin, aber du bietest halt natürlich alle möglichen Ausspielkanäle an, um Leute für dich zu gewinnen. Und wenn sie sich anbiedern wollten, dann müssten sie eine EDM-Platte machen, dann müssten sie irgendwie, was weiß ich, den fünften Assistenten von Diplo, von Major Lazer fragen, ob er ihnen ein paar übrig gebliebene Beats hinwirft und darauf könnte sie dann ihren Gesang ballern, macht sie aber nicht. Entweder weil sie hier schon ahnen, dass diese Bewegung vielleicht was bringen könnte oder weil sie einfach auch genau das machen wollen, was sie da machen. Und ich finde eben, das kommt, was ich eben schon sagte, sehr überzeugend und auch so breitschultrig daher. Das ist, ich finde das auch nicht irgendwie, dass es so klingt, als dass da jemand händeringend um milde Gaben oder sonst was gebeten werden muss.
Das ist total selbstbewusst. Außerdem, ich meine, warum sollen sie nicht ein Bild von Uma Thurman posten? Die finden die halt jetzt gerade heute mal cool.
Mich stört nicht Uma Thurman, im Gegenteil. Ich bin auch ein großer Freund von Uma Thurman. Mich stört nur dieses Scrapbook-artige, was sie macht. Und sie hatte schon lange vor Tumblr gemacht, damit fing das gar nicht an. Sie hat in einem Interview erzählt, dass sie ihr Leben lang aus amerikanischen Vogues Bilder rausgerissen hat, die feinsäuberlich abgeheftet hat und so ihr Traumoutfit zusammenstellt. Und so habe ich auch den Eindruck, macht sie die Musik irgendwie.
Das haben die Stones auch gemacht.
Du hast früher Winona Ryder auf dein Federmäppchen geschrieben und die posten halt ein Bild von Uma Thurman. Die sind jung. Das machen die einfach.
Winona Ryder Bilder posten die übrigens auch.
Na siehst du mal, habt ihr was gemein.
Naja. Woher weißt du?
You got high of my devotion. We caught as your cry.
Mr. Think of You aus dem Album Secondhand Rapture hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Niete, Niete.
Das polarisiert sehr heftig. Es ist vielleicht aus dem Gesprächsverlauf schon herauszulesen gewesen, wer hier was gegeben hat. Esther Kugelbohm und Thomas Miserski sagten Niete. Ich habe schon gesagt, als die Musik lief, in ein paar Monaten werden dann die Menschen auf der Straße mit Fingern auf euch zeigen, weil ihr euch so geirrt habt. Aber na gut.
In ein paar Monaten ist längst der nächste Mr., Mrs., Miss, Mr. auf dem Markt.
Trotzdem, ich wollte euch nur gewarnt haben, aber tja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
So, kurz nach halb elf ist es. Eine haben wir noch und die kommt von Bibio, einem, ich will nicht sagen Stammgast, aber einem oft gehörten Künstler schon in dieser Sendung. Silver Wilkinson heißt das neue Album. Thomas, bitte.
Was fällt einem bei Wolverhampton ein? Geografisch die englischen West Midlands mit der Nachbarschaft zur Metropole Birmingham, Kohlebergbau, dann der Wolverhampton Wanderers Football Club, einst dreifacher Gewinner der englischen Meisterschaft und heute kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga. Oder die Wolverhampton Art Gallery mit Englands größter Sammlung von Pop Art außerhalb der Tate. Okay, was hat die 2500 Einwohnerstadt musikalisch zu bieten? Einiges. Slade, Goldie, Corner Shop. Tja, und eben auch den 1978 geborenen Bibio, der eigentlich Stephen Wilkinson heißt. Der Künstlername leitet sich von Bibio hortulanus her, einem Insekt aus der Familie der Haarmücken, dessen Nachbildung Vater Wilkinson bei gemeinsamen Angelausflügen gern als Köder benutzte. Bibio also einerseits als Erinnerung an angenehme Kindheitstage, andererseits wunderbar passend zur Musik, wie ein feines Insekt, ein unschädliches übrigens, kommen die Sounds von Wilkinson aka Bibio daher. Leise, aber doch irgendwie sehr beharrlich. Dass es sich beim Namensgeber um ein künstliches Insekt handelt, passt hervorragend. Die Musik von Bibio atmet etwas Kunstgewerbliches. Die Klanggravuren scheinen oft nicht dem Herzen zu folgen, sondern dem unruhigen Geist, der sich nur mit dem Anhäufen neuer Ornamente und Schnörkel in Ruhe versetzen lässt. Die musikalischen Einflüsse, die Bibio nennt, sind Vielgestalt. Einerseits der eklektische Folk der wunderbaren Incredible String Band oder die Seelenschau eines Nick Drake, andererseits Electronica-Acts wie FX Twin oder vor allem Boards of Canada, die Bibio auch zu seinem ersten Plattenvertrag verhalfen. Das war 2004, nun, 9 Jahre später, erscheint heute Bibios 7. Album Silver Wilkinson, sein 4. für das renommierte Label Warp Records, auf dem er seit 2009 veröffentlicht und wohl gleichzeitig sein leisestes bislang. Zwar finden sich auf Silver Wilkinson auch Ansätze der Art von Grooves, die eifrige Schreiber in die neue Schublade Intelligent Dance Music gesteckt haben oder die seine bisherigen Warp-Alben beherrschen, allen voran Mind Bouquet von 2010 und Ambivalence Avenue. Insgesamt aber herrscht eine ganz stille Stimmung vor. Ich kann mir da gut einen Nachmittag im Park nach einem warmen Frühlingsregen vorstellen.
Raincoat aus seinem neuen Album Silver Wilkinson und ja, wenn man das gehört hat, dann wird auch klar, warum seine Alben immer wieder hier in dieser Sendung auftauchen. Es ist total interessanter Typ, finde ich, der immer wieder wunderschöne Platten dahin malt. Und das auf der Basis eigentlich einer Avantgarde-Erziehung, eines Avantgarde-Musikstudiums oder eines Umgehens damit. Und ich finde es toll, wie er so Sachen reinbringt in die Musik, die normalerweise in den Schubladen und den ganz abseitigen Galeriegeschichten dann passieren, eben das Phänomen des Field Recordings, das in England ja nicht unbedingt erfunden wurde, aber eine wahnsinnig lange Tradition hat. Auch die BBC Radio Workshops, die da ganz tolle Reportagen gemacht haben, ganz früh sehr, sehr weit draußen, sehr, sehr weit vorn waren. Und dieses Stück gerade ist einfach, es ist, wie du gesagt hast, ein wunderschöner Regen nach einem wunderschönen Tag oder ist ein wunderschönes Pint in einem ländlichen Pub, bevor man dann rausgeht mit dem Regenmantel und Field Recordings macht. Toll.
Der Grat ist allerdings schmal, ja. Also ist wirklich wunderschön. Man kann sich es auch so im Café del Mar vorstellen, aber wie gesagt, der Grat zu der Musik, die so beim Osteopathen läuft, damit du dich bei der Massage wohlfühlst, gelegentlich kippt es da auch hin, finde ich.
Das zum Beispiel bei Sycamore Silhouetting, ich glaube, das ist ein komplett Instrumental und ich habe meine erste Assoziation war wirklich Abspann der Sachsenklinik. Das ist eine Unverschämtheit, dieses Interlude auf dieser Platte, die wirklich zart ist und schön und auch so schön wirklich nach feuchter Erde klingt, aber zwischendurch gibt es ja diese Ausreißer, wo ich mich frage, was fuhr in ihn?
Daran krankt das Album so ein bisschen, an diesen vielen Instrumentals auf dem Album halt, dass die zwar die Songs irgendwie zusammenhalten, aber dann als Zusammenhalt auch zu wenig, ich sag mal, Kleister bieten.
Ja.
Mann, Mann, Mann. Sitting in an English garden, waiting for an English rain. Fällt mir dazu ein. Bibio. A tout à l'heure heißt dieses Stück aus seiner Platte Silver Wilkinson. Das ist englische Musik durch und durch. Und zwar im wahrsten Sinne engelsgleich mitunter, aber eben natürlich inselartig englisch auch. Und es fielen hier, als diese Musik lief, böse Bemerkungen, die ich jetzt mal ohne die Namen, die dazugehören, zitieren möchte. Musik für Physiotherapeutenpraxen, dann wurde auch wieder über Gebrechen berichtet, die man hat. So Esoterikzeug und so. Ist es natürlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das liegt natürlich daran, dass der Mann diese komischen Aufnahmen, die er macht, eben auf Metaebenen hineinmischt in das, was er da musikalisch macht. Und das sorgt für eine gewisse Schrundigkeit, die eben jeden Song eigentlich doch davor bewahrt, abzugleiten in Café del Mar oder esoterisches Hintergrundgedudel. Das geht so nicht. Das funktioniert auch nicht im Hintergrund.
Richtig. Das macht's aber, finde ich, auch so musomäßig, ja. Also klar ist es hochartifiziell und von Körnerhand erschaffen, von daher aber auch nervig, ja. So nach dem Motto, so hört mal, was ich alles kann. Hier kann ich die Vögel zwitschern lassen, da hört sich das nicht wie Bienensummen an, ist es nicht toll? Ja, klar ist es toll, aber leider auch ein bisschen langweilig.
Den Eindruck hatte ich nicht. Ich hatte weder den Eindruck, dass es irgendwas Esoterisches hat, obwohl das Album, abgesehen jetzt von dem Track, den wir gerade gehört haben, schon wesentlich ruhiger ist als die anderen Alben, die er gemacht hat. Mir liegen diese groovigen Sachen ein bisschen mehr von ihm. Das ist auch irgendwie Schneckenhausmusik, aber sehr schöne. Die insgesamt besser funktioniert. Mir ist es einfach insgesamt manchmal ein bisschen zu ruhig, aber so, ich hatte weder den diesen Esoterik-Gedanken noch den Gedanken, so ist das Prahlerische, guck mal, was ich jetzt noch für einen Sound gefunden habe, wo ich hier noch die Heckenschere schnappen lasse oder sonst irgendwas. Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Na, ich glaube auch nicht, das ist sicherlich nicht sein größtes Album. Also er hat es beginnt auch sehr mählich, muss man sagen. Also es ist, am Anfang dachte ich auch, jetzt könnte aber mal. Aber dann kommt es ja auch. Und es zwingt dann eben vielleicht auch doch nochmal ein bisschen rauszugehen, so aus dem Getriebe, in dem man ständig gefangen ist und sich tatsächlich vielleicht auch mal wieder ein bisschen Zeit zu nehmen für eine Musikaufnahme und nicht einfach immer am Computer durchzuskippen, was jetzt gerade einen anspringt und anjault an Begeisterungsmusik oder so. Wie gesagt, es ist kein Meisterwerk von ihm, aber ich möchte immer wieder gerne mal eine Lanze brechen für Leute, die in so komischen Nischen, Randexistenzen agieren, trotzdem Pop machen können. Also hier ist ja keine klandestine Verweigerung, so nach dem Motto, Popmusik hasse ich, ich würde nie. Und da gibt es ja genügend Beispiele, wo es dann ganz furchtbar wird, auch mit so einem seltsamen Avantgarde-Gedanken, der dann eben aber überhaupt nicht funktioniert. Also ich mag diesen Typen auch einfach. Ich mag dieses komische Englische an ihm, was eben sich dann eben zwischen Fliegenfischen und Sounddesign irgendwo bewegt. Und das gefällt mir dann besser als sehr, sehr viel anderes, was so unterwegs ist.
Rausgehen ist ja auch das richtige Stichwort. Ich meine, schließlich hält er sich permanent im Garten auf. Und ich finde, der sehr große gut. Unterschied ist eben zwischen Garten und Park. Ja, im Garten sitze ich auf meiner kleinen Scholle und habe womöglich meinen Rückzugsraum und kontrolliere die Natur. Was ich aber nicht kontrollieren kann, ist eben der Regen, ja, oder was um ihn herum weht. Und ich finde das manchmal so ein bisschen nervig. Da sagt, tatsächlich, es gibt ja noch sowas wie Wetter. Und siehe da, Regentropfen, wo ich mir denke, gut, wir hatten jetzt 6 Monate lang Regen und Schnee. Ja, der Mensch erzählt mir nichts Neues. Ja, also da denke ich mir so, also vielleicht.
Du brauchst auch einen Garten.
Hast du einen?
Ja.
Oh, toll.
Also noch nicht lange, aber es ist tatsächlich dann so, dass ich manchmal den Regen herbeisehne und mich freue, wenn dann dicke Tropfen fallen und ich mag den Klang. Dann brummt und summt was, dann wächst was, es fällt eine Blüte auf den Boden.
True. Also ich finde es gerade spannend, wenn dann wenn dann nicht irgendwie der Regen und die Bienen, sondern wenn dann so Disco-Streicher auch mal ins Spiel kommen, ja, oder so Rhythm Digitals-artige Samples, da schreckt man dann kurz auf, ja, und aber dann kommen doch wieder irgendwie die Harfen und die Regentropfen und man ist wieder auf dem Einlull-Modus. Ja.
Das ist das, was ich meinte. Also er kann das Level der beiden, sag mal, mindestens mal Vorgängeralben nicht ganz halten damit. Dafür ist es einfach insgesamt ein bisschen zu sehr introspektiv.
Silver Wilkinson heißt das neue Album von Bibio, heute erschienen, dementsprechend zu Recht im Soundcheck jener Sendung, in der 4 Kritikerinnen und Kritiker über neue Platten sprechen, die am heutigen Tage eben erschienen sind und dann eben auch eine Wertung abgeben, nachdem 3 Songs zu hören waren. Und die Wertung für diese Platte klingt so.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ja, geht in Ordnung. So wie ein schöner Frühlingsregen oft in Ordnung geht. Auch nach einem langen Winter. Ja, vielen Dank fürs Kommen, Thomas Miserski.
Danke.
Christian Seidel.
Sehr gerne.
Esther Kobelbum, Dankeschön.
Bitte.
Die Sendung wurde, das haben Sie gemerkt, geschmeidigst geregelt von Obertonmeister Germa Redlich. Vielen Dank. Mein Name ist Andreas Müller und Jürgen König ist der Name dessen, der hier gleich weitermacht mit Lost in Music nach den Nachrichten. Andreas Müllers Soundcheck ist die große Facebook-Seite für diese Sendung, auf der auch gerade in dieser Sendung wieder heftig diskutiert wurde. Wunderbar. Social Media, Radio 2.0 oder so. Egal wie Sie es nennen. Finden Sie die Seite gut. Ich will die 1000.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.